Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum ersten Rabe Info der neuen Woche vom Montag, dem 18. April. Bei uns stehen heute die Flüchtlinge im Fokus. Was muss das für ein gottverlassener Ort sein, wenn sogar der Papst am Wochenende dort ein Zeichen setzte? Erfahrungsbericht aus dem Herzen der europäischen Flüchtlingstragödie der griechischen Insel Lesbos. Dann, die Hauptlast in der Flüchtlingsfrage trägt nicht das reiche Europa, sondern die oft armen Nachbarstaaten von Konfliktregionen. Der schwelende Bürgerkrieg in Burundi in Ostafrika stellt das Nachbarland Tansania vor große Herausforderungen. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Wilma Rall.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Regula Riz ist nun offiziell alleinige Parteipräsidentin der Grünen. Die Berner Nationalrätin war die einzige Kandidatin. In ihrer Rede vor der Delegiertenversammlung äußerte sich Riz besorgt über den Wechsel an der Spitze der bürgerlichen Parteien FDP und CVP. Sie kritisierte die wirtschaftsliberale Stoßrichtung und die Nähe zur SVP. Tatsächlich setzen die Mitte-Rechts-Parteien mit ihren neuen PräsidentInnen auf rechte Köpfe. Bei der FDP ist es die bisher wenig bekannte Juristin Petra Gössi. Letzte Woche berichtete die WOZ über ihre indirekten Verstrickungen in die Panama Papers. Das Smartvote-Profil der Schweizer Nationalrätin zeigt, dass ihr Umweltschutz und Sozialstaat weniger am Herzen liegen als eine restriktive Migrationspolitik und eine liberale Wirtschaftspolitik. Auch die CVP-Spitze rückt mit dem neuen Präsidenten Gernhard Pfister weiter nach rechts. Auch Pfister kämpft für einen starken Finanz- und Wirtschaftsstandort Schweiz. Sein Smartvote-Profil zeigt eine konservative Haltung in gesellschaftspolitischen Fragen und eine harte Linie in der Asylpolitik. Auch bei der SP tagte am Wochenende die Delegiertenversammlung. Die Debatte über das heiße Eisen Europapolitik aber hat sie auf den Parteitag von Ende Dezember vertagt. Damit erhoffen sie sich, die europapolitische Strategie bei der Basisbreite abzustützen. So viel aber ist klar, die SP will keine einseitige Schutzklausel, um die Masseneinwanderungsinitiative umzusetzen. Mittelfristig will sie ein institutionelles Rahmenabkommen mit der EU und längerfristig hält die Delegiertenversammlung nach wie vor an einem EU-Beitritt fest. Die Konzernverantwortungsinitiative kommt zustande. Ein Jahr nach der Lancierung sind über 140.000 Unterschriften zusammengekommen. Lanciert hat die Initiative ein Komitee aus über 75 Organisationen der Zivilgesellschaft. Laut den InitiantInnen zeigt das schnelle Zustandekommen, dass sich viele SchweizerInnen Konzerne wünschen, welche Menschenrechte und Umwelt auch im Ausland respektieren. Die Initiative verlangt eine obligatorische Sorgfaltsprüfung für internationale Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Bisher setzen Bundesrat und Parlament auf freiwillige Massnahmen. Dass diese kaum fruchten, zeigt eine Studie von Brot für alle und Fastenopfer. Nur gerade 11% der 200 umsatzstärksten Schweizer Konzerne haben eine Menschenrechtspolitik, die sich an den UNO-Leitprinzipien orientiert. Lebten alle so wie wir in der Schweiz, bräuchte es fast 3,5 Planeten. Schon Mitte April hat die Schweiz so viel von der Natur beansprucht, wie eigentlich fürs ganze Jahr hätte reichen sollen. Laut den Berechnungen des Global Footprint Networks ist heute der Schweizer Overshoot Day, sprich ab heute leben wir auf Pump. Zum Vergleich, der weltweite Overshoot Day war die letzten Jahre irgendwann Mitte August. Der ökologische Fußabdruck der Schweiz ist vor allem deshalb so hoch, wegen dem hohen Konsum, der Ernährung und dem Wohnen. Und noch zum Wetter. Dienstag bis Mittwoch ist es meist sonnig, trotz Wolkenfeldern, bei frühlingshaften 17 Grad.
Rabe Info.
Der Papst auf dem Pulverfass, titelte die Sonntagsausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mit Pulverfass meinte sie das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos, dort, wo derzeit weit über 3000 Flüchtlinge ihrem ungewissen Schicksal entgegenblicken, eingepfercht hinter NATO-Stacheldrahtzaun. Am Samstag besuchte Papst Franziskus die Insel und das Lager, um ein Zeichen zu setzen für eine solidarischere EU-Flüchtlingspolitik. Warum gerade jetzt und warum dort? Moria ist in den vergangenen Wochen zum Symbol geworden einer gescheiterten EU-Flüchtlingspolitik, zum Symbol des äußerst umstrittenen Flüchtlingsabkommens zwischen der EU und der Türkei. Stefan Meyer, oder zumindest möchte er hier so genannt werden, Stefan Meyer verbrachte vor kurzem seinerseits einige Wochen auf Lesbos, unter anderem auch im Flüchtlingslager Moria. Als freiwilliger Helfer vom Seagate-Team unterstützte er Flüchtlinge, die in Griechenland wortwörtlich gestrandet sind.
Ich war auf der Insel Lesbos, auch da, wo sich dieses Haftlager Moria befindet. Ich habe da in einem Land Assistance Team für die Seenotrettung an Land die Menschen, die da angekommen sind, mit den Booten versorgt, medizinische Erstversorgung, die Menschen mit geländegängigen Fahrzeugen zum Lager von Médecins Sans Frontières gebracht, wo sie dann ihre erste Nacht verbringen konnten.
Von wo kamen diese Flüchtlinge?
Die meisten Leute, die da ankommen auf der Insel Lesbos, die kommen aus Syrien. Es gab auch Menschen aus Afghanistan, Menschen aus Pakistan, aus Bangladesch, aus dem Irak, aus dem Iran, also aus ganz vielen östlichen Nationen.
Sie waren Teil vom CK-Team, das die Flüchtlinge dort vor Ort versorgte. Wie war so ein normaler oder eben nicht ganz normaler Tages-Nacht-Ablauf?
Die Menschen auf der Flucht, die fahren mit Schlauchbooten oder irgendwelchen Fischerbooten oder alten Yachten oder so, sehr, sehr untauglichen Booten vom türkischen Festland auf die griechischen Inseln. Wir waren da an den Stränden, haben an den Stränden übernachtet, um bei einer allfälligen Landung möglichst schnell vor Ort zu sein. Die Boote fahren nur in der Nacht rüber, damit sie nicht erkannt werden von der Küstenwache und von den NATO-Schiffen, die auch da in der Ägäis Stellung bezogen haben. Wenn Boote ankommen, haben wir die Menschen ins Lager von Médecins Sans Frontières gebracht, wo sie frische Kleider erhalten haben und eine warme Mahlzeit und da auch die Nacht verbringen konnten.
In Griechenland kommen derzeit tagtäglich Flüchtlinge an mit Booten. Die europäischen Länder ziehen sich verstärkt aus der Verantwortung. Griechenland trägt eine Riesenbürde. Machen die vielen freiwilligen Organisationen, die derzeit vor Ort sind, die Arbeit der Behörden?
Zum Teil sicher ja. Also ich denke, es ist auch schwierig, ein allgemeines Bild von all den Aktivistinnen und Aktivisten und deren Motivation kriegen zu können. Aber zum Beispiel die Seenotrettung ist sehr oft organisiert aus Strukturen von Menschen, die nicht mehr weiter zusehen wollten, dass da die Leute ertrinken auf der gefährlichen Flucht, und haben sich organisiert und machen da eigentlich auch die Arbeit, die die Küstenwache und zum Beispiel auch die NATO-Kriegsschiffe da nicht machen können. Also absurderweise ist ja die Seenotrettung nur notwendig, weil die Menschen dazu gezwungen werden, um nach Europa zu gelangen, die gefährliche Überfahrt von der Türkei auf eine griechische Insel oder auch vom afrikanischen Festland auf eine italienische Insel zu nehmen. Und als ich da war, waren vielleicht 10 NATO-Kriegsschiffe im ägäischen Gewässer unterwegs und die haben meines Wissens niemals dazu beigetragen, Menschen aus Seenot zu retten. Eigentlich immer, wenn ein Flüchtlingsboot in Seenot gerät, helfen dann die Seenotrettungsboote von Greenpeace oder Sea-Watch, die da vor Ort sind.
Sie waren einige Wochen an der unzugänglichen, gefährlichen Küste in Lesbos. Sie waren aber auch im Lager Moria, das derzeit durch den EU-Türkei-Deal in der Flüchtlingskrise in den Fokus gerückt ist. Wie sieht dieses Lager Moria aus?
Eigentlich ist es nicht möglich, da reinzugehen. Also ich bin da reingekommen, weil ich mich als Mitarbeiter einer Organisation ausgegeben habe, die den Zugang hat zu diesem Lager. Im Lager Moria sind mehrere tausend Menschen, die da auf engstem Raum leben. Ist eigentlich wie eine riesige Container- und Zeltsiedlung, die eingezäunt ist von einem Doppelzaun mit NATO-Draht, also wie ein Gefängnis gebaut ist. Als ich da war, war das Lager noch offen für die Menschen, die da drin gewohnt haben und auf ihre Registrierung gewartet haben. Im Verlauf der Zeit, wo ich da war, ist es dann umgewandelt worden in ein Haftlager. Das heißt, das Tor war geschlossen. Es war nicht mehr möglich, da reinzugehen, und vor allem war es nicht mehr möglich für die Menschen, die da drin gewohnt haben, rauszukommen.
Sie haben sich als Vertreter einer NGO ausgegeben. Mittlerweile, haben Sie berichtet, sind die NGOs in diesem Lager nicht mehr präsent.
Die meisten haben sich aus Protest zurückgezogen. Was sicher nennenswert ist, ist das UNHCR, was meines Wissens die Arbeit eingestellt hat da und lediglich noch ein Monitoring macht, und Médecins Sans Frontières, die sich auch zurückgezogen haben und eigentlich politisch reagieren auf die Zustände und auf die Inhaftierung all der flüchtenden Menschen, die da im Moment passiert auf den Inseln.
Dass das Lager Moria in ein Gefangenenlager umfunktioniert wurde, ist ja eine Folge dieses Deals, dieses Flüchtlingsdeals zwischen der EU und der Türkei. Was beinhaltet dieser Deal?
Aus meiner Sicht geht es darum, die Festung Europa noch konsequenter auszubauen. Das heißt, dass das ausgelagert wird aus der EU. Das heißt, die Menschen, die die Flucht in die EU wagen und auf sich nehmen, dass die direkt in die Türkei zurückgebracht werden.
Ein Ziel war ja, aus Moria einen Hotspot zu machen, wo sie die Unterteilung gerade dort vor Ort machen können zwischen Flüchtlingen, die irgendeine Chance auf ein positives Asylgesuch haben, Menschen aus Syrien, Irak, Afghanistan und eben den anderen, den vielen anderen, die dann zurückgeschafft werden in die Türkei. Sie sind der Meinung, dieser Plan wird nicht funktionieren?
All die ankommen, die müssen ja die Möglichkeit haben, ein Asylgesuch stellen zu können, was, glaube ich, auch viele Menschen machen, weil es wie die einzige Möglichkeit ist. Und das hat im Moment zur Folge, dass da fast alle, die ankommen, auf den griechischen Inseln ein Asylgesuch stellen. Und Griechenland ist eigentlich verpflichtet, das Asylgesuch zu prüfen. Und ich weiß noch nicht genau, wie die griechischen Behörden das machen werden, weil offensichtlich sie viel zu wenig Fachpersonen haben, um all diese Gesuche prüfen zu können.
Nach Ihrem mehrwöchigen Aufenthalt auf der Insel Lesbos in Griechenland, was ist Ihr Eindruck, hat die europäische Flüchtlingspolitik versagt?
Also ich finde schon rein die Tatsache, dass die Menschen, die zum Beispiel aus dem Kriegsgebiet von Syrien flüchten, den gefährlichen Weg über die Ägäis auf die griechischen Inseln auf sich nehmen müssen, ist ein klares Anzeichen davon, dass die europäische Migrationspolitik versagt hat. Und mit dem Abkommen zwischen der EU und der Türkei probiert die EU auch, die ganze Flüchtlingsproblematik auszulagern in die Türkei, ist da sehr weit gegangen aus meiner Sicht, mit diesem autoritären Regime einen Handel einzugehen. Die Türkei verhält sich völkerrechtswidrig, hat die Grenze geschlossen zu Syrien. Die Menschen aus Syrien kommen nicht mehr rein, mit Ausnahme von ein paar wenigen Verletzten.
Soweit Stefan Meyer, wie er hier genannt werden möchte, über die Situation auf der griechischen Insel Lesbos und die europäische Flüchtlingspolitik. Mehr Infos zum CK-Team, das auf der griechischen Insel Lesbos Flüchtlinge unterstützt, gibt's im Netz unter refugeeslesbos.com.
Rabe Info.
Während Europa über die Flüchtlingspolitik streitet und die meisten politischen Kräfte behaupten, das Boot sei nun voll, bleibt die Tatsache, 9 von 10 Menschen flüchten in ein anderes armes Land. So zum Beispiel Tansania. Weit über 100.000 Menschen aus Burundi leben dort in überfüllten Flüchtlingslagern, Tendenz steigend. Wie wir im Freitagsinfo berichtet haben, schwelt seit gut einem Jahr wieder ein Bürgerkrieg in Burundi. Und wie schon während dem Bürgerkrieg in den 90er und 0er Jahren fliehen wieder Tausende ins Nachbarland Tansania. Unsere KollegInnen von Radio Dreieckland in Freiburg haben mit Deo Baribwegure gesprochen. Er ist Direktor des Kigoma Community College by Radio, einem Bildungsprojekt, das der lokalen Bevölkerung über Radioprogramme Zugang zu Bildung verschafft. Deo Baribwegure erzählt, wie Tansania mit der Zunahme des Flüchtlingsstroms umgeht.
The situation in Tanzania is very clear. When the refugees come in the country,
die Situation in Tansania ist völlig klar. Wenn die Flüchtlinge kommen, werden sie registriert, danach werden sie in die Flüchtlingscamps gebracht. Danach kann sich die Möglichkeit ergeben, in eines der Länder auszureisen, die sich bereit erklärt haben, Flüchtlinge aufzunehmen, wie zum Beispiel in die Vereinigten Staaten, Belgien oder skandinavische Länder. Das ist die Situation.
This is the situation. Who is in Wer ist für die Flüchtlinge verantwortlich? Who is responsible?
Die Verantwortung liegt bei den Vereinten Nationen, genauer gesagt beim UNHCR und bei der tansanischen Regierung. Es ist nicht das erste Mal, dass Tansania Flüchtlinge aufnimmt. Eigentlich geschieht das immer wieder seit der Unabhängigkeit, also seit den 60er Jahren. Natürlich gibt es immer Zeiten besonders hoher Flüchtlingszahlen, wie 1972, 1993 oder auch jetzt.
Einige der früheren Flüchtlinge bekamen die tansanische Staatsbürgerschaft, andere wurden repatriiert. Geschah das zwangsweise oder freiwillig?
Was it their free will being repatriated or would they have preferred to stay?
That's a very, very interesting question. As far as I know,
das ist eine sehr interessante Frage. Es ging um Flüchtlinge, die seit 1972 im Land waren. Die tansanische Regierung wandte sich an sie und fragte, wer bleiben und wer zurückkehren wolle. Die Flüchtlinge hatten die freie Wahl. Viele wollten bleiben und soweit ich weiß, wurden 162.000 jener Flüchtlinge, die seit 1972 im Land waren, mit der tansanischen Staatsbürgerschaft belohnt.
Former refugees who came in 72 who have been awarded the Tanzanian citizenship, those who did not want to.
Die anderen entschlossen sich, in ihre Heimat zurückzukehren. Es war eine freiwillige Entscheidung, soweit es mir bekannt ist.
Die Europäische Union hat die Hilfszahlungen an Burundi eingestellt, da sie eine andauernde Verletzung der Menschenrechte beanstandete. Wie beurteilst du diesen Schritt?
How do you see this situation and how do you judge it personally?
I personally see it as a scandalous. Why do I call it scandalous? Because the aid that the European Union was giving to.
Ich persönlich finde ihn skandalös. Warum? Von den Hilfsgeldern für Burundi profitierten insbesondere die Armen. Sie sind von der Entscheidung, diese Mittel zurückzuhalten, hauptsächlich betroffen. Natürlich hat die EU das Recht, diese Entscheidung zu treffen. Man gewährt Hilfe, wenn man sie geben will. Man sollte aber eines bedenken. Das Trauma in diesem Land ist groß. Jeder Einzelne ist auf die eine oder andere Art betroffen. Die internationale Gemeinschaft sollte dazu beitragen, dass dem burundischen Volk Gerechtigkeit widerfährt. Wer tötet, muss dafür bestraft werden. Gesetze müssen für jeden gelten. Eine andere Unterstützung besteht darin, die Armut zu reduzieren. Armut ist der Ursprung vieler Probleme in diesem Land. Natürlich gibt es auch andere Probleme, aber sie lassen sich meistens lösen, wenn man Gerechtigkeit schafft und Armut bekämpft. Wenn man sich zum Beispiel mit jungen Universitätsabgängern unterhält, nicht mal 10% haben Aussicht auf einen Job. Die Hilfe einzustellen bedeutet, den Burundiern zu signalisieren, es gibt keine Hoffnung mehr.
Deo Barip Wegure ist Direktor des Kigoma Community College bei Radio und arbeitet in Tansania mit geflüchteten Menschen aus Burundi.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Soweit vom Rabe Info für heute. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt's morgen Dienstag, wie gewohnt um 11. Dann sind wir mit dem datenschutztechnisch löchrigen Swisspass im Kampf gegen den weltweiten Drogenkrieg unterwegs. Beigetragen zur heutigen Sendung hat Michael Spahr und unsere Kollegen von Radio Dreieckland in Freiburg. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilmar All. Die wünscht gute Zeit. Bis bald. Habt's gut.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.